Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Seit 1893, Ofen an, Teig bereit. Hände wissen, was sie tun, ehrlich seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt, Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks, wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu grollte. Hatten wir die Schienen schon gelegt, Tag für Tag. Liebe auf den ersten Knall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Betreutes Füttern mit Kai und Gina. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Und dann Joe.
Genau. Und wir machen heute da weiter, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, bei den Mythen der Ernährung, den Ernährungsmythen, Ernährungsblütenmythen, sowas in der Richtung.
Und heute haben wir Sprachfehler drin. Wir wollen uns jetzt schon entschuldigen, das Vorgespräch war schon mit vielen Sprachfehlern.
Was? Behaftet. Von wem? Von niemandem? Nein.
Würden wir niemals tun.
Nein, sowas passiert nicht. Gina, du hast ein etwas, was auch mit Mythos zu tun hat, eine wahre Geschichte, ein wahrer Mythos. Hau rein.
Genau, wir haben eine Podcast-Reaktion mal wieder bekommen, und zwar Frauchen und Herrchen von Filou haben uns geschrieben und angerufen, beide unabhängig voneinander, und es geht um Filou. Frauchen und Herrchen haben uns berichtet, wir sind vom Podcast überzeugt. Als Fan ihres Podcastes habe ich mir für meinen Terrier-Mix 7 Kilo das Wild-Mini-Trockenfutter und ein paar Leckerchen gekauft. Leider mag unser Filou ihr Futter überhaupt nicht. Daraufhin haben wir telefoniert und deswegen dachte ich mir, wir schieben einen weiteren Mythos beziehungsweise wir schieben etwas rein, was wir tatsächlich ab und zu mal zu hören bekommen. Also ich als Hundebesitzer würde ja gerne Bubeck futtern, aber mein Hund rümpft die Nase am Napf. Was kann ich tun? Und natürlich haben wir dann ziemlich lange telefoniert und ich habe versucht zu erklären, gesundes Futter ist halt nicht die Tüte Chips, die man auf den Tisch stellt und Gummibärchen, und wird auf jeden Fall gegessen, egal ob Hunger, egal ob schon satt. Die Tüte Chips ist auf jeden Fall leer. Unser Futter verzichtet auf all diese ganzen aufgesprühten Fettcoatings, auf Geschmacksverstärker. Bei uns überzeugen die Röstaromen. Und lustigerweise hatten wir genau an dem Nachmittag noch einen Kunden bei uns im Büro, man kann auch direkt bei uns vorbeikommen und wie im Lagerverkauf einkaufen. Und der hat uns auch erzählt, also mein Hund mag gar kein Trockenfutter, der wollte eigentlich nur Nassfutter kaufen. Und sein Hund hat so dermaßen an diesen Napf hingezogen mit gebackenem Futter, dass er total vom Glauben abgefallen ist. Also es gibt immer wieder beide Seiten, die wir erleben. Aber ich glaube, wir sollten noch mal einen kleinen Tipp geben. Was ist denn, wenn der Napf mit Bubeck gefüllt ist und der Hund steht daneben und denkt sich, echt jetzt? Und was gibt's dazu?
Ja, genau. Aber das ist ja nun mal tatsächlich nicht unselten, dass das passiert. Ja, das habe ich das Häufigeren schon gehört. Diejenigen, die dann auf Bubek umgestiegen sind, dass zum ersten Moment die Hunde entweder das total reingezogen haben und weg war und dann so bitte nochmal. Ja, oder aber die haben dann so einen Regentanz um den Napf gemacht. Immer wieder dran gehen und ein bisschen sabbern und dann wieder weg und letztendlich so davor gelegt, den Napf angeguckt und Herrchen, Frauchen angeguckt. Ja, und dann so, und was mache ich jetzt damit? Das ist eine Umstellung, definitiv. Es riecht anders, ja. Es sind andere, Kai, korrigier mich, aber andere Geruchsstoffe, die dort entstehen, im Gegensatz zu einem Exodat.
Also zuerst mal, genau, also zuerst mal Geruchsstoffe. Natürlich, wenn ich ein Exodat nehme, dann habe ich komplett Fett drumherum. Dann hat er direkt mal Fett, da kann er drüber schlecken, dann schmeckt er schon dieses Fett. Aber es ist nicht so, dass das nur bei Bubek so wäre, aber die Umstellung zwischen gebackenem und natürlich den der Tüte Chips, wie wir sie nennen, ist natürlich gravierend. Das wäre das Gleiche, wie wenn man seine Kinder aufzieht, wenn man ihnen jeden Tag süße Pfannkuchen macht und am nächsten Morgen kommt man dann und sagt, jetzt würden wir gerne mal gesund essen. Dann wird das natürlich relativ, dann wird's natürlich relativ dünn.
Aber zuerst mal, weil doch gesund oder nicht?
Genau.
Ja.
Süße Pfannkuchen sind sensationell.
So.
Hat man einen Haufen Zucker und das ist das große Problem, der Zuckeranteil, also dieser Geschmack bei unserem Futter, so wie wir es haben, wir backen die Geschmacksstoffe ein. Das heißt, das kann man selber mal probieren. Von außen, sie riechen angenehm, sie riechen nicht fettig, sie sind auch so überhaupt nicht relativ geschmacksneutral, für einen Hund ein bisschen mehr. Aber der Geschmack entfaltet sich erst, wenn man zuerst mal drauf beißt. Und wenn dann entfaltet sich der Geschmack, dann schmeckt man die Kräuter, dann schmeckt man das Fleisch, dann schmeckt man das, was eigentlich da drin ist. Also wir arbeiten weniger mit Lockstoffen, wir arbeiten gar nicht
mit Lockstoffen. Weniger, jetzt geht's aber zur Sache, ne? Dann hast du die ganze Zeit über gelügt.
Ja, weniger in dem, dass ich sage, die natürlichen Lockstoffe sind natürlich drin, also Kräuter, wir haben Liebstöcke, wir haben Pastinaken drin, also wir haben schon einen guten Geschmack drin, einen natürlichen Geschmack, und der ist natürlich ein ganz anderer, wie wenn man jetzt von dem zuckerigen Geschmack weggeht. Deshalb muss der Hund zuerst mal begreifen, ich kann da mal kauen, und wenn ich da drauf kau und ich speichel das ein, ui, da ist ja was ganz was anderes dahinter. Das ist die einzige Hürde, die man da nehmen sollte, nehmen kann, nehmen müsste bei manchen Hunden. Aber wir reden wirklich von einer Gruppe, sie ist jetzt nicht in der Überzahl.
Genau, die Frage ist natürlich, wie präsentiere ich dem Hund seinen Napf? Gebe ich beim ersten Naserümpfen gleich was dazu? Oder mache ich dann was drüber? Oder komme ich dann sofort mit dem Öl oder mit ein bisschen Frischkäse oder mit was auch immer? Ich meine, seit Pavlov wissen wir, Hunde lassen sich sehr, sehr gut konditionieren. Und ich hatte dann geraten, wenn sie sowieso nass und trocken zusammenfüttern wollen, machen sie es auf jeden Fall getrennt, morgens nass und dann den Futternapf mit der richtigen Menge, die noch für den Tag übrig ist, einfach mal stehen lassen. Weil es wird sich ein ganz natürliches Sättigungsgefühl einstellen. Und die Tüte Chips kann ich immer dazwischen essen, aber so mein gerichtetes Brot, was ich mir für den Tag gemacht habe, das esse ich eigentlich wirklich nur, wenn ich Hunger habe. Also unsere Bürohunde, die gehen an den Napf, wenn sie Hunger haben, tatsächlich. Das ist ganz klar. Keiner ist zu dick, keiner ist zu dünn.
Also das heißt, für uns, die wir noch ein bisschen abnehmen wollen, wir nehmen uns einen Napf und packen eine entsprechende, sagen wir mal eine 92 da rein, Kai. Was schlägst du vor?
Oh, da bin ich immer mit meinem Büffel, meine Mahlzeit mit Büffel, sensationell. Das hat so einen guten Fleischgeschmack. Also, ja, aber da bin ich.
Das ist ja nicht nur Fleisch.
Mit den Hunden.
Ne? Da ist ja was anderes Büffeliges drin, ne?
Da ist der Mozzarella-Büffel drin.
Siehst du?
Wir sind italienisch unterwegs. Das ist natürlich. Und der ist vom Geschmack her nochmal sehr speziell. Intensiv, sensationell im Geschmack. Da bin ich drin mit den Kräutern zusammen. Das ist wirklich ein wie habe ich es? Das ist eine Spätzle mit Soße.
Also was ist der finale
Kartoffeln mit Soße.
Was ist der finale Tipp? Der Hundebesitzer, die Hundebesitzerin würden gerne auf Bubeck umstellen. Der Hund rümpft noch ein bisschen die Nase und sagt, was? Ja. Was soll ich denn da jetzt fressen? Was sind die Tipps, damit alle durchhalten? Weil wir zwingen ja nicht zu was ganz Schrecklichem, sondern es ist ja wirklich eine Entwöhnung der Geschmacksverstärker. Wie lang soll man sich Zeit geben und ab wann muss man wirklich sagen, okay, dann mag er es halt nicht. Dann ist es.
Zeit ist auf jeden Fall, wie wir das schon immer wieder feststellen, ein ganz wichtiger Faktor. Ja, wer sich hier die Zeit nicht nimmt, hat hinterher noch mehr Zeit damit zu verbringen, dass er irgendwelche Nachsachen hat, ne? Erkrankungen, die da leider manchmal aus einigen Futtersorten kommen können. Aber ein Trick ist zum Beispiel auch, du sparst vorhin die Fette an bei extrudiertem Futter, das ist ja hinterher aufgesprüht und wenn du dann das in der Hand hältst, hast du es ja auch in der Hand. Du kannst trotzdem hier das Futter, das mache ich auch als Tipp, handwarmes Wasser drüber gießen lassen, einfach mal 2 bis 3 Minuten da drin liegen lassen, weil in dem Moment lösen sich trotzdem aus dem Keks, aus diesem Kibbel so diese Aromen. Ja, und so ein bisschen.
Trotzdem gerade deswegen, genau.
Ne? Und ja. Dann hast du es plötzlich so und dann ist das auch da drin und dann fängt das an zu riechen. So, und das ist etwas, das habe ich immer wieder festgestellt, wirkt Wunder. Und natürlich auch so die Übergangslösung. Ja, ich nehme nicht nur das neue Futter, stelle das einfach dahin und sage, da kannst fressen, sondern ich mache einfach über 3-4 Tage, ja, so 75% altes Futter, 25% neues Futter, dann Hälfte, dann genau andersrum, 75% vom neuen Futter und zum Schluss mag er es dann, weil er frisst das ja dann mit dem zusammen mit, was dort drin ist. Dann gibt es natürlich die superintelligenten Hunde. Die suchen sich das raus und lassen genau das neue Bubeck drin.
Die Aussortierer.
Die Aussortierer, ja. Die es selbst schaffen, in einer Suppe das Gemüse rauszufiltern mit der Gabel, was sie nicht haben wollen. So. Und die gibt es auch. Ja, und da ist dann so ein kleiner Trick. Ich würde sagen, dass wieder das warme Wasser mit einem Schuss Sahne.
Okay.
Genau, der Schuss Sahne ist natürlich nochmal ein großer Geschmacks, aber man sollte dann halt aufpassen, dass er sich an die Sahne gewöhnt.
Nein, ich sag
dann natürlich wieder, dann hast du wieder das Ding, aber also
er darf nicht dabei zugucken, wenn du die Sahne drüber machst,
vielleicht. Ja, das schmeckt er schon. Der Tipp mit dem warmen Wasser ist natürlich genau das. Dann lösen sich die Geruchsstoffe, dann kommen die Pastinaken, dann kommen die Kräuter und dann hat er den Geschmack. Das ist ein Tipp, den man definitiv machen kann. Und wir sind auch alle gleich. Also nicht jeder ist das Gleiche und das ist wieder die Rede, die ich immer habe. Man sollte den Hund nicht verallgemeinern, manche haben einen anderen Geschmack. Vielleicht ist es auch die Sorte, die ihm nicht schmeckt. Vielleicht der eine isst gerne Wildfleisch, der andere rümpft die Nase und sagt, Entschuldigung, Wildfleisch, kannst du mich jagen damit? Das darf man auch nicht unterschätzen. Also von dem her, da kann es auch noch ein bisschen Geschmack, weil wir haben einen sehr natürlichen Geschmack. Wir haben den natürlichen Geschmack des Fleisches wieder mit drin. Da ist das ist nicht zu Tode gequält, dass Rohstoffe, die durch einen Prozess gingen, der alles so naturfern macht, wie es nur geht, sondern das ist ein natürlicher Geschmack und dann kommt auch wirklich der Geschmack des Originalfleisches wieder raus, der Originalzutaten. Vielleicht mag er auch keine Kartoffeln, das darf man auch nicht unterschätzen. Vielleicht mag er den Geschmack von Kartoffeln nicht, dann
nee, ist kennt er vielleicht
gar wieder, nicht. Kennt das gar nicht, genau.
Je nachdem, was er vorher zu fressen bekommen hat, ist das für ihn vielleicht etwas, wo er sagt, was ist das denn?
völlig, genau, völlig neben der Spur. Das ist, da kann ich auch die Geschichte mit einbringen, die ich in der Jugend auch mitmachen musste. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man Sprudel trinken kann mit nur mit Wasser. Bei mir hatte Wasser immer Geschmack in meiner Jugend. Das ist der Fehler der alte. Nee, da wurde der bei uns hieß es im Dings der Orangensprudel. Da hast du immer Orangensprudel, also gelbe Sprudel oder weißen Sprudel, also Zitrone oder das war ja in den 80ern, hat man da ja mit dem Zucker nicht unbedingt so aufgepasst. Und dann sich entwöhne, dass man nur Wasser trinkt, ist ein ganz großes, schwieriges Ding gewesen. Da musste man langsam mit Apfelsaft mich dran gewöhnen, dass man nur Wasser trinken kann. Aber deshalb, ich will damit sagen, was hat man vorher gefressen? Hat man dann ein hochgeschmacksreiches oder ein hochintensiv geschmacksverstärktes Futter gegessen? Und dann kommt man zu einem natürlichen Geschmack. Das muss man dann zuerst auch mal dem Hund erklären. Und der zeigt das einem ziemlich schnell.
Aber man muss sagen, bei dir hat das immerhin so weit geführt, von wegen der Geschmäcker in dem Wasser, dass du heute sogar Heilwasser trinkst.
So sieht's aus, auf jeden Fall. So. Und dann hat man zuerst mal gemerkt, was für ein Unterschied, dass es zwischen Wasser gibt. Jetzt reden wir über Wasser, aber Wasser ist was unglaublich Spannendes, wenn man sieht, wie mit der Kohlensäure spielt. Da kommt jetzt meine Geschichte, die ich dann im Seeräuber, dann kommt der Geschmack, den man erfährt, was alles für Aromen, dass man rausschmecken kann aus verschiedenem Wasser. Und dann ist das übergegangen in Wein, in dem, dass man da mal schmeckt, was da alles für Unterschiede in diesen echten Fruchtsäften da geben kann. Auch ein Apfelsaft ist nicht gleich Apfelsaft.
Genau, aber wir kommen wieder zurück zum Hund.
Aber wir kommen zum Hund zurück.
So. Also die Empfehlung, die wir haben, ist tatsächlich Wasser. Warmes Wasser, ein bisschen einziehen lassen und dann kommen die Aromstoffe wirklich gut zur Wirkung. Das wäre etwas und trotzdem kann es dauern. Also ich habe durchaus Hunde dabei gehabt, die schon mal bis zu 14 Tage brauchten, also von daher wirklich Zeit mitbringen, bis sie dann sich daran gewöhnt hatten und heute kriegst du sie da gar nicht wieder weg.
Ja,
das ist einfach so. Es ist eine andere Form des Trockenfutters. Ja, dass das ganz anders riecht und ganz anders schmeckt. Ist einfach so.
Mythos Nummer 7. Raw Food. In aller Munde, im Humanbereich. Wir sollen ganz viel Rohkost essen. Der Hund soll sich ernähren wie der Wolf, baden, am besten Prey Bath. Roh, roh, roh. Das lieben die Hunde und das fressen sie alle. Hab aber auch schon Hunde kennengelernt, die rohes Fleisch nicht so spannend finden. Ja. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das alle lieben, aber Raw Food, Riesenthema, gerade im Ernährungsbereich.
Raw Food hat absolut seine Daseinsberechtigung, kann man einfach so sagen. Ja, es gibt auch genügend Leute, die möchten gerne Raw Food füttern und sehen es gar nicht ein, dass sie ein Trockenfutter geben. Aber auch da gibt es Unterschiede. Es gibt welche, die vertragen gar kein Raw Food. Ja, die kriegen es gar nicht verdaut, weil die entsprechenden Enzyme sich nicht richtig entfalten im Körper und auch vertragen es nicht wunderbar. Von daher ist dann in dem Moment für nicht alle Hunde Raw Food geeignet. Ja, Raw Food hat ja einen ganz anderen Hintergrund, dass gesagt wurde, wieso setzen wir das ein? Als direkten Gegenspieler natürlich zum trockenen Futter, zum Extrudierten, ist dann in dem Moment Raw Food auf jeden Fall eine Alternative. Aber wie gesagt, nicht jeder mag es, nicht jeder Hund isst tatsächlich frisches Fleisch. Gibt es durchaus, gar keine Frage. Und von daher, ja, es ist so, es ist auch nicht für jeden Hund geeignet.
Genau, und weil wir ja im ersten Teil unseres Mythen-Podcasts das Thema Zeit hatten, Bafen nimmt schon Zeit in Anspruch. Es gibt zwar mittlerweile viele Fertig-Baf-Varianten, aber wer es wirklich ernst meint und portioniert und schneidet und einfriert und Ergänzungsmittelchen und Kräutermischung. Also ist schon ein bisschen aufwendiger als den Sack aufreißen.
Das ist richtig, es ist wieder eine Sache der Zeit, haben wir ja drüber gesprochen. Zeit wollen wir auf jeden Fall mitbringen. Da ist es natürlich auch Zeit, du schneidest das alles auf, du bereitest das zu, du siehst, was natürlich hinter im Napf landet. Was du bei den, muss man ganz einfach so sagen, beim Trockenfutter nicht unbedingt siehst. Ja, du musst lesen und musst glauben, dass das, was da draufsteht, auch wirklich drin ist. Hier siehst du es. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass die meisten nicht die richtige Nährstoffzusammensetzung haben für ihren Hund. Weil sie gar nicht wissen, welche Nährstoffe benötigt der Hund, in welchen Mengen. Dann wird einfach Pi mal Daumen reingemacht, sieht gut aus. Auch das sieht mit Sicherheit auch gut aus, wenn wir das und das und das drin haben. Ja, und dann wird das dementsprechend zusammengemixt dem Hund gegeben. Und trotzdem, von 100 mir vorgestellten Diäten waren 60 nicht nährstofftechnisch komplett abgedeckt für den Hund.
Ja, und du tendierst halt dazu, einen viel zu hohen Proteinwert zu füttern.
Ja, das kommt auch sehr schnell und dann hast du leider das Problem, dass es natürlich zu Ammoniak, zu einer Ammoniakanflutung kommt und das natürlich die Niere verarbeiten muss. Und das ist dann hinterher auch etwas, was tatsächlich bei dem guten Gedanken Raw Food dazu führen kann, dass dann hinterher trotz allem Schwierigkeiten kommen, die man so nicht haben möchte.
Genau.
Und dann kommen wir zu dem Mythos, der hinter dem Ganzen steckt. Muss der Hund roh gefüttert werden? Das ist nämlich der große Mythos, der da dahinter steckt.
Mythos Nummer 8.
Und dann komme ich zu dem Punkt, was hat der Hund über die ganze Zeit, in der er mit dem Mensch zusammen war, zumindest die letzten 7000 Jahre, davor wahrscheinlich mehr, aber seit der Erfindung des Feuers und dass der Mensch angefangen hat, Nahrungsmittel aufzuschließen, in der Zeit hat der Hund auch aufgeschlossene Nahrung bekommen. Das heißt, er hat keine Rohfütterung bekommen. Keiner hat ihm das Fleisch einfach nur so hingeschmissen. Manchmal das Fleisch schon, aber alles andere war gekocht. Also alle Kohlenhydrate waren gekocht. Und deshalb hat der Hund eigentlich oder braucht der Hund eigentlich ein aufgeschlossenes, zumindest durch Kochen und Backen aufgeschlossene Nahrungsmittel, die kann er um einiges besser verwerten. Die ganze die ganzen rohen Sachen kann er gar nicht so gut aufschließen. Und das ist dann der Mythos, stammt der Hund dann wirklich vom Wolf ab? Und da frage ich mich die ganze Zeit immer wieder und ich werde nicht müde, es zu sagen. An welchem Punkt haben wir uns heute schon in unserer Ernährung am Affen orientiert? Weil wir stammen auch vom Affen ab. Ich glaube, da ist sich jeder einig, dass wir uns von diesem Affen wegentwickelt haben. Hoffentlich.
Wieso Bananenbrot?
Das ist ein weiterer Mythos, dass der Affe Bananen isst. Auch ein sensationeller Mythos. Und das Bananenbrot schmeckt, ist auch ein ganz anderer Mythos. Aber wir müssen uns nur vergegenwärtigen, der Hund hat von Tischabfällen gelebt, also von dem, was wir gekocht haben. Und deshalb ist die Rohfütterung, stehe ich der meistens ein bisschen skeptischer gegenüber. Sie kann funktionieren, sie funktioniert auch bei uns in manchen Fällen, wenn man es gut macht. Aber generell ist der Hund nicht mehr dafür gemacht und wir sind es auch nicht, dass wir eine Steinzeit-Diät machen und uns von Beeren ernähren. Da haben wir uns auch in der Evolution ein bisschen weiterentwickelt. Wenn das nicht der Fall wäre, würde Darwin heute noch falsch liegen in der Geschichte. Und wir haben in keinem Supermarkt finden wir irgendein Nahrungsmittel für uns, wo ein Affe abgedruckt ist, dass es artgerecht für uns ist. Das muss man sich nur merken. Also den Mythos, der Hund und der Wolf, es ist und bleibt ein Mythos, dass er von dem Wolf, dass er Teile des Wolfes, Gene des Wolfes in sich trägt, wird niemand bestreiten, weil da gibt's genug Evidenz dafür, aber er kann sich nicht mehr so ernähren, weil er davon ganz anders weggezüchtet wurde.
Genau, und wenn ich mich jetzt auf dieses Raw Feeding wieder einlasse, dann muss ich halt auch auf viele Kohlenhydratquellen verzichten. Die Kartoffel kann ich einfach nur verzehren, wenn ich sie erhitzt habe. Bei Getreide ist es auch ähnlich. Der beste Aufschluss ist einfach, wenn ich entweder es quellen lasse, das Getreide, meine Overnight Oats, oder indem ich es halt erhitze und backe, um die ganzen Foodmaps rauszukriegen.
Ich meine, das wird ja bei dem Raw Feeding, also jetzt, wenn ich unten barfe, ist es ja so, dass die Kohlenhydratquellen, die werden ja dementsprechend erhitzt, die werden ja nicht roh gegeben, die werden ja schon aufgekocht. Ansonsten, der Hundemagen ist nicht in der Lage, die Zellwand zu zerstören von der Kartoffel. Das geht einfach nicht. Deswegen muss das zumindest aufgeweicht werden und angekocht werden, angedünstet werden, damit das offen ist. Genauso auch eine Möhre. Wenn ich einem Hund eine Möhre gebe, die kommt ja hinten genauso wieder raus, wie ich sie vorne reingesteckt habe. Ja, und genau das ist das ja. Das Einzige, was gut funktioniert, ist, wenn man einen Apfel drüber reibt, ja, die Peptine, die da für den Darm sehr gut sind. So, das ist etwas, das wird gut aufgeschlossen, aber das ist ja auch mehr so eine Fruchtmasse, die da drin ist. Auch da muss man immer darauf achten, darf nicht zu viel sein wegen des Fruchtzuckergehaltes. Also da ist schon sehr viel auch Wissen, was man mitbringen muss. Ansonsten funktioniert das, ja. Aber es ist auch ganz einfach auch da, was das angeht, diese reine, wirklich reine Rohfütterung. Auch diejenigen, die ein Fleisch nehmen, einfach nur klein schneiden und das dem Hund in den Napf tun, gehen ja auch da in die Probleme mit ein, der Keimbelastung wegen dieser entsteht. Ne? Je nachdem, wo das Fleisch herkommt. Also von daher ist das nicht ganz so einfach. Es muss alles auch mit auf jeden Fall angedünstet werden. So, und dann ist das Raw schon nicht mehr so raw.
Genau. Und wer hat die ganze Arbeit mit Raw, nicht Raw, gekocht, nicht gekocht, mit viel Zeit, mit wenig Zeit? Kommen wir zum nächsten Mythos. Wie viel Charme steckt im Darm? Wisst ihr, wann das Buch geschrieben wurde? Ich habe nochmal geguckt. Also diese ganze Darmsensibilisierung in der Öffentlichkeit. Wann hat Julia Enders ihr weltweit 8 Millionen Mal verkauftes Buch geschrieben?
Vor 12 Jahren.
Bin ich gespannt. Echt?
Unfassbar. Ja. 2014. Mhm.
Ich weiß noch ganz genau, als er damit um die Ecke gekommen ist. Ich habe mir das auch sofort gekauft. Fand das mega spannend, weil das so ziemlich so mit einer der ersten populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen war zu dem Thema. Dann erfolgte jede Menge. Aber das war echt gut.
Es wurde in 40 Sprachen übersetzt. Und jetzt soll einer sagen, das Thema Darm ist irgendwie nur ein kleiner Trend. Also ich würde sagen, Mythos Darm ist schon längst kein Mythos mehr. Es wird zwar viel Marketing damit gemacht, es wird damit viel geworben und du kannst extrem viele Pülverchen mit unglaublichen Heilsversprechen kaufen. Aber in unserem Podcast ist der Darm auch eines unserer Lieblingsthemen geworden.
Ja, klar.
Dickdarm, was bedeutet Zeit, Herstellung? Warum waren wir auf der Slow Food Messe? Warum gibt es diese Tendenz dazu, Nahrung wieder Zeit zu geben? Eat real food, all diese Sätze, die momentan kursieren und eine ganze Industriebranche weiß sich momentan nicht wirklich zu helfen.
Aber du musst überlegen, womit auch dieses Buch in Verbindung gebracht worden ist. Ja? Du liest es ja auch in der Geschichte bei Julia. Ja, die ist ja in einer WG gewesen und dann kommt ja einer ihrer WG-Mitbewohner und sagt so, du Julia, du studierst das ja gerade. Wie geht eigentlich Kacken? So, und genau das Gleiche ist ja das, was wir bei unseren Hunden auch immer gucken. Ja, das Lieblingsthema. Also, wir gucken uns die Kacke von unserem Hund an und sagen so, ey, damit kannst du Fensterscheiben einschneiden. Oder aber, wenn du damit keine Fensterscheiben einschmeißen kannst, ist das zu dünn und zu weich, dass du es nicht in den Beutel richtig reinkriegst, ja? Und dann ist das so etwas, wo du sagst, nein, wie geht eigentlich Kacken beim Hund? So. Das ist genau das, was wir dann halt untersuchen. und womit wir jeden Tag zu tun haben. Ich habe ja auch immer jede Menge beschissene Bilder, wo ich dann in meinem Verlauf reingucke. Ja, der Code sieht sehr gelb aus, der ist ein bisschen grün, ja, der ist sehr orangig, ne, und der ist knallhart und der ist kugelig.
Was sind es denn? Sind es dann Shitpics?
Das sind Shitpics, genau. Und das ist kein Mythos, das ist reale Wahrheit.
Ja, hast du dann eine KI auf deinem Handy, wo du sagen kannst, bitte lösche alle braunen, haufenartigen
Bilder? Nein, ich hab alle gesammelt. Ich mache da immer eine Bildergalerie raus. Aber es ist ja nun mal so, die Darmgesundheit ist das A und O, wenn auch man kann das beste Futter vorne reinstecken, da kommt hinten dann trotzdem eventuell etwas unverändertes Zeug raus. So nicht, wie wir es haben wollen. Und da hat er damit zu tun. Auch wenn wir ein Bubeck-Futter verfüttern, heißt das nicht, wenn der Darm gestört ist, dass das dann dazu beiträgt, dass das durch das Futter aushält. Ja, auch das ist ein Mythos, den man immer wieder hört. Stell das Essen um, dann wird da schon was. Das stimmt so aber nicht.
Ja, über längere Zeit muss man schon, genau.
Funktioniert, ja, aber...
Also man braucht schon ein bisschen Anlauf, wenn der Darm richtig geschädigt ist, dann das Mikrobiom kaputt ist, dann ist natürlich, dann kann man nicht einfach sagen, stell das Futter um und alles wird besser, sondern dann braucht man schon ein bisschen mein berühmtes Kaltstartspray, dann sollte man schon dem Darm wieder was geben, womit er das Mikrobiom aufbauen kann. Aber grundsätzlich am Ende ist natürlich eine gesunde und natürliche Ernährung für den Darm dann auch so, dass er dann über Jahrzehnte normal funktionieren kann. Aber wenn der schon kaputt ist, dann hast du recht, dann ist es natürlich eine Umstellungsphase und dann muss der Darm sich erstmal wieder aufbauen. Und dann kann man nicht von heute auf morgen sagen, super, alles gut, sondern da braucht man schon wieder Geduld.
Genau. Ja, und das ist aber wirklich, um es nochmal zu sagen, also das, an die ganzen Foodhopper da draußen, ja, die zuhören, nicht immer von einem Futter zum nächsten springen, weil, ach, das ist sowieso, guck mal, das funktioniert auch nicht. Es braucht ganz einfach auch Zeit. Wir haben hier im Gebackenen haben wir sehr gute Ballaststoffe drin. Wir haben eine ideale Kombination aus den ganzen Nährstoffen, die der Hund braucht. Völlig klar. Und der Körper, der geschädigt ist, dem fehlen dann meinetwegen Enzyme. Der hat die Bakterien durcheinander, die das Ganze dann dementsprechend natürlich im Dickdarm auch fermentieren sollen. Das braucht eine Zeit. Oder aber die Darmschleimhaut ist so geschädigt, dass wir hier ein Leaky Gut haben, einen praktisch löchrigen Darm. Ja, und die Bakterien da ein- und rauswandern, die ja nichts zu tun haben. Das muss erstmal geklärt werden. Das dauert eine Zeit lang. Nur dann hat er wirklich eine RS3-Bombe im Körper. Kai, was ist eine RS3-Bombe?
Das haben wir jetzt schon zum 10. Mal und du kommst mit deinen Fachwörtern. Ich kann ja nur erklären. Erklärst du nochmal in deiner wissenschaftlichen
Nein, ich hab, das ist nichts Wissenschaftliches. Das ist die resistente Stärke. Die resistente
RS3.
Ja, RS3.
Ja, was habe ich gesagt? Ich habe gerade nur verstanden, S3.
Nein, RS3. Du musst mir richtig zuhören.
Ich höre doch langsam zu. Ich versuche doch mein Bestes hier. Wir werden hier gesorgt. RS3, resistente Stärke.
Dem Joe ist RS3 nur so präsent, weil er gerade dein Buch eingesprochen hat, um es als Hörer auszubringen. Deswegen.
Also so erklärst du, was RS1 ist, was RS2 ist, was RS3 ist.
Ein schönes Kapitel in unserem... In unserem Craft Food versus Fast Food Buch.
Und das ist kein Mythos.
Stimmt. Wenn jemand unsere Folgen nacheinander hört, hat er jetzt zum dritten Mal die Ankündigung gehört. Wir werden das Hörbuch rausbringen. Und es wird definitiv beim nächsten Podcast wird's fertig sein. Das ist jetzt das dritte
Mal. Nee, das ist ja schon fertig. Das ist fertig.
Es ist fertig.
Ist fertig.
Wir haben es letztes Mal angekündigt. In einer Woche kommt's.
Und es wird gerade zu den entsprechenden Portalen hochgeladen. Und das dauert halt noch ein paar Tage, bis das dementsprechend dort dann zur Verfügung steht. Und dann guckt ihr auf die Bubeck-Webseite drauf und da steht Tadadada! Es ist da.
Es ist da. Es ist auf jeden Fall da. Also resistente Stärke ist Stärke, die fermentiert wird, die nicht im Dünndarm verarbeitet wird, sondern die den Fermentationsprozess im Dickdarm ja, unterstützt oder
Futter
überhaupt
für die guten Darmbakterien.
Genau, Futter für die guten Darmbakterien. Sensationell.
Genau. So, dann lassen wir es jetzt auch bei. Also, das ist wichtig. Ja,
das ist sehr wichtig. Das ist eines der wichtigsten Themen, die man sieht. Und deshalb ist der Darm auch beim Hund das entscheidende Organ, nachdem zu wenig geguckt wird, obwohl viele davon erzählen, aber es nützt nichts, nochmal das nächste Superfood reinzubringen, wenn überhaupt das Grundfutter überhaupt nicht stimmt, dann nützt auch nichts, wenn man Superfoods dazu gibt, die den Darm unterstützen sollen, das bringt gar nichts.
Also, und dann haben wir den nächsten Mythos.
Umsetzen, was wir längst wissen. Der nächste Mythos sind erstmal die unzähligen Ernährungstrends, die es momentan gibt. Momentan, ich habe mal sämtliche Schlagworte zusammengezählt. Es gibt die Low-Carb-Ernährung. Es gibt Keto, es gibt Atkins, es gibt die Carnivore-Diät. Hauptsächlich tierische Produkte, keine Pflanzen. Beim letzten Mal haben wir schon gesagt, jetzt kommt die Grillsaison, also alles wie Atkins, Carnivore, super Ernährungsform, beste Zeit. Dann wäre es eher ein bisschen naturbelassen und ursprünglich möchte, Paleo, Clean Eating, Primal, das habe ich jetzt so auch noch nie gehört, ist wie Paleo, nur Milchprodukte sind erlaubt. Vegan, vegetarisch, flexitarisch, pesketarisch. Meine Mutter hat sich eine Zeit lang Frutarier geschimpft. Die hat also über 3 Jahre nur das gegessen, was reif vom Baum gefallen ist. In Sri Lanka. Okay. Das heißt, da kam tatsächlich das hochreife Flugobst aus Sri Lanka und ich glaube aus Griechenland. Da gab es auch noch ein paar Plantagen. Hat sich also 3 Jahre lang nur von Früchten ernährt. Das heißt, komplette Fruchtzucker-Overdose. Wobei es auch Früchte gibt, die zum Beispiel nach Kartoffelbrei schmecken oder die ein bisschen herzhaft schmecken. Aber wenn du das Frutarier-Dasein par excellence lebst, nimmst du irgendwann so viel Feuchtigkeit durch die Früchte auf, dass du noch nicht mal mehr was trinkst. Also ihr Chef hat getrunken. Meine Mutter hat sich dabei ihren kompletten Darm zerschossen. Aha. Bei der funktioniert bis heute 25 Jahre später, läuft immer noch nicht alles wieder rund. Unglaublich. Intervallfasten, achtsam essen, intuitiv essen, personalisierte Ernährung, Darmgesundheit, blutzuckerfreundlich. Du kannst deine Blutgruppendiät machen, du kannst eine Gendiät machen. Wahnsinn. Und genauso ist es beim Hund. Jeder erzählt dir, wie du den Hund ernähren sollst. Und heute sind die Kohlenhydrate schlecht, weil der Wolf hat ja auch nicht im Getreidefeld gejagt. Dieser Mythos hat jetzt tatsächlich locker 20 Jahre angehalten. Und ich habe mir die ketogene Ernährung jetzt nochmal rausgesucht, weil wir das auf der Messe in Stuttgart gesehen haben. Also es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Humantrends plötzlich 1:1 in der Hundeernährung übernommen werden. Man sollte zumindest einfach mal drüber nachdenken, ob das Sinn macht.
Du brauchst ja bloß einmal reinzugucken, wie gerade auch dadurch, sag mal, angestoßen, die Suchfragen nach oben schießen. Dürfen Hunde Pünktchen fressen? Und da siehst du alles. Da siehst du Erdnüsse, da siehst du Bananen, da siehst du Pfirsiche, da siehst du den Apfel, hatten wir vorhin schon. Da siehst du dann plötzlich Zitrusfrüchte, darf er Pflaumen essen und so weiter und so fort. Und du siehst immer mehr, wenn du das mal unterteilst dabei, dann hinterher, wie viel Fruchtanteil da drin ist. Mhm. Und das, wenn man sich das dann anschaut, so rückwirkend und einmal guckt, so wo kommt denn der Kunde, was ist denn das für eine Zielgruppe, die da nachfragt, da siehst du, das ist ein bestimmtes Alter. Und dann siehst du schon, dass die sich natürlich auch mit genau diesen Themen auseinandersetzen. Wenn ich das für mich als Mensch so habe und der Hund von der Verdauung her ähnlich dem des Menschen kommt, ist es da dran etwas, dass ich dann auch meinem Hund das geben kann? Das ist also nicht von der Hand zu weisen, was du gerade sagst. Es kommt immer stärker. Diese Fragen sind da. Das beschäftigt den Hundehalter.
Ja, weil wir vielleicht auch aufgrund unserer eigenen Ernährungsweise plötzlich Dinge in der Küche haben, die wir sonst dort nie hatten. Und ich meine, der Hund ist ja doch bekannt dafür, dass er sich hier und da mal was stibitzt. Und dass man dann fragt, ist das gut für den Hund? Aber es stimmt schon, wenn du dir die ganzen Superfoods anguckst, was jetzt plötzlich alles im Hundefutter drin ist, mit 0,001%. Macht das alles Sinn? Keto ist eine Diät mit sehr viel Fett, kaum Kohlenhydrate. Das ist jetzt die richtige Ernährung für unsere Breitengrade. Also wenn du mit Huskies im Norden bei minus 20 Grad unterwegs bist, eine fettbasierte Ernährung, glaube ich, mehr Sinn als bei uns.
Ja, ist genau das Gleiche mit dem, dass du halt ein komplettes Tier dorthin schmeißt, ja. Das ist ja die Prey-Fütterung, ne? Das ist ja genau das Gleiche dann, ne? Das ist auch dieser, sag mal, dieser Mythos, ja, der Hund ist ja nun mal in der freien Natur und der würde dann ja dementsprechend auch ein solches Tier schlagen und dann auch fressen. Also kann ich ihm das ja auch komplett dorthin schmeißen und damit wird er dann alle Nährstoffe bekommen. Da ist ja alles drin. So, ist das auf Dauer etwas, womit der Hund wirklich gut und lange leben kann und bleibt er dadurch wirklich gesund. Ja, und es ist ja so, wie wir vorhin schon gesagt haben, und auch in anderen Sendungen, vorsichtig, der Hund ist nicht mehr der Wolf. Der hat da nicht mehr viel mit zu tun. Ja, wenn ich mir die ganzen Hunderassen angucke, die es heute gibt, die in der Zucht da sind, dann sowieso nicht mehr. Und vor allen Dingen auch die ganzen Qualzuchten. Dann hat der ein Problem, dass er ganz einfach das nicht mehr verarbeiten kann. Und dann ist das in dem Moment ein Mythos, der gefährlich wird. Und zwar lebensgefährlich für das Tier.
Und wir dürfen auch eines nicht vergessen. Also da zitiere ich immer gerne einen alten Oberbürgermeister von Stuttgart, der mal gesagt hat, die Leute früher hin so gesund gegessen, die sind mit voller Freude mit 30 Jahren gestorben. Also wir kommen aus einer Mangelernährungsphase. Und wir sind, glaube ich, einer der wenigen Zeitalter, in der vor allem hier in Europa, wo alles zur Verfügung steht, das ganze Jahr rundum. Und natürlich ist es dann schwierig zu überlegen, wenn ich alles zur Verfügung habe, also die Fülle dieser ganzen Sachen, die man haben kann, die dann richtig einzuordnen, wo man doch so weit weg von der Landwirtschaft ist wie in kaum einer Generation vorher. Also niemand, wenn ich mal frage, wer kann irgendeine Pflanze noch großziehen, da ist es mit dem Kaktus schon manchmal schwierig. Deshalb ist natürlich die Verunsicherung recht groß, was ich dann auch noch sagen muss, der Wolf wird 7, 8 Jahre alt und wir haben es geschafft, den Hund so gesund zu ernähren, dass er bei uns über 15, 16, 17 Jahre alt werden kann. Also diese rein in der Natur, ich habe den Stress des Jagens, ich habe den Stress der Natur und habe generell eine Mangelernährung. Das ist natürlich auch für den Körper nicht gut. Und da hat es der Hund natürlich in unseren Breiten natürlich noch besser wie in manch anderen Breiten. Aber ich kann manche Leute verstehen, die sagen, ich komme mit der Fülle der Lebensmittelhändler nicht zurecht und ich weiß gar nicht mehr, was ich essen soll, was ich essen kann, wie ich mich ernähren soll. Und daher kommen die ganzen Trends, gehe ich wieder zurück zu dem Punkt, mach von allem etwas. Ich glaube, da gibt es auch den Fachbegriff dafür, dass man sich nach dem ernähren soll, wo man gerade Lust drauf hat. Ein bisschen sollte man sich aber dann damit beschäftigen, weil in der Grillsaison nur mit Fleisch sich zu ernähren, ist dann für den Körper auch nicht so gut, obwohl das ganz lecker ist.
Man nennt das holistisch, falls du dieses Wort suchtest.
Ja, da gibt's auch noch dieses Gina hat's gerade vorhin genannt. Ich kann's mir hab's aber nicht. Aber holistisch ist ganzheitlich. Das auch wieder schwierig ist, weil da setzt es voraus, dass man dann auch ein halber Ernährungswissenschaftler ist. Aber nach dem Gefühl essen.
Ja, wir sind ja in der letzten Folge draufgekommen. Alles, was du nicht zu Hause nachkochen oder nachbacken kannst, ist hochverarbeitet. Und davon sollst du relativ wenig essen.
Genau, hochverarbeitet ist richtig, genau.
Das ist schon mal ein Grundsatz, den wir jetzt dieses Jahr auch noch...
Genau, die Pommes sind schon am Wochenende mal drin. Der Rohstoff ist die Kartoffel. Everyday sind halt langsam schonend dampfgegarte Pellkartoffeln mit Quark. Wesentlich gesünder.
Genau, das, wie frittiert.
Genau, das noch so viel zur Zutat.
Aber bitte nicht für den Hund. Bitte nicht für den Hund. Genau. Aber was wir noch haben, der nächste Mythos ist Low Carb.
Ach, Kohlenhydrate machen doch dick, oder?
Ja, genau. Das funktioniert gar nicht. Also lassen wir doch ganz einfach die Kohlenhydrate auch beim Hund weg. Er braucht es ja sowieso nicht. Wir haben ja gerade den Mythos erklärt, ne? Also fleischbasierende Nahrung mit sehr viel Fleisch, was es auch sehr häufig gibt. Nicht ohne weiteres, auch bei mir in der Ernährungsberatung habe ich es doch recht häufig, dass die Leute einen viel zu hohen Anteil an Fleisch einfach verfüttern. Nach dem Motto, das ist doch wesentlich gesünder. Haben wir gerade drüber gesprochen, ja, ist ein Mythos. Kommt immer auf die Zusammensetzung an, wie Kai das auch gerade sagte, auch dieses Wort des Holistischen, das ist komplett durchgezogenen mit guten Nährstoffen. Was passiert denn eigentlich beim Hund, wenn ich den Low Carb ernähre?
Fehlen ihm die berühmten, der Joe würde sagen, die auch S3s, ich sage dann die RS3.
Ich habe vorhin auch
RS3 gesagt. Die resistenten Stärken, es fehlt die Fermentationsmengen im Dickdarm, die durch zu viel Protein können die Darmzoten verkleben, weil die Proteine da nicht sich da drin festsetzen. Das führt zu einer Verstopfung der Zoten. Das heißt, die ganzen Mikroorganismen, das ganze Mikrobiom, nicht auch die Mikroorganismen im Darm können überhaupt nicht mehr funktionieren. Und dadurch kann es auch gesundheitsschädlich werden. Das ist mal das eine. Und auf jeden Fall mit zu viel Fleisch, zu viel Protein muss der Hund seine Energie aus dem Protein ziehen, was beim Hund wie bei uns auch dazu führt, dass die Niere eine Überlastung bekommt, weil es gibt diesen den Abfallstoff, der bei der Energiegewinnung durch Proteine stattfindet, und das ist Ammoniak. Der setzt sich dann im Blut und wird dann in den Gelenken eingelagert. Das kann zu Rheuma, das kann zu Gelenk, also zu den, wie nennt man das nochmal?
Gicht,
genau, zu Gicht führen, weil in dem Kollagen in den Gelenken setzt sich dann das Ammoniak fest, wenn die Niere es nicht mehr verarbeiten kann, und vor allem man schädigt sie auch, indem das sie einfach überlastet ist. Das kann zu einer schweren Nierenschädigung führen.
Es kommt aber noch mehr dazu. Alles richtig, was du gesagt hast. Und noch
Plus.
Plus, genau, ein Plus. In dem Moment, wo die Menge an Protein durch das Fleisch, durch die Fleischmenge zu groß wird und wir einen Low-Carb-Bereich haben und das Fett erhöhen als Energieträger, dann gibt es ganz einfach eine Vermehrung von Fäulnisbakterien durch das zu viel an Fleisch. Und diese Erreger, die dann da kommen, die zersetzen dann im Überfluss die vorhandenen Nahrungseiweiße und die produzieren toxische Stoffe. Und das sind die dann hinter diese Vollnix. Das ist einer von den Galliern da bei
Asset. Von den Galliern, genau.
Nein, das sind Vollnistoxeme. Ja, also das ist eine richtige Darmvergiftung, die da stattfindet. Und da ist eigentlich der Gegenspieler, der Gesunde, sind in dem Moment tatsächlich die säurebildenden Bakterien, nämlich die, die aus den Kohlenhydraten stammen und die der Dickdarm braucht. Und das nächste ist, durch die großen Mengen an Fett, die dann teilweise gegeben werden als Energielieferanten, ja, und das ist dann etwas, was auch zu Organschädigung führen kann. Und zwar diese zu hohe fettreiche und proteinreiche und dann Low-Carb-Diät. Ja, dadurch entsteht eine Fettleber und in vielen, vielen schweren Entzündungen kommt dann noch eine Bauchspeicheldrüse, also eine Bauchspeicheldrüsenentzündung mit dazu. Und deswegen müssen auf alle Fälle immer die entsprechenden Kohlenhydratquellen mitgefüttert werden, um das zu verhindern.
Richtig also aufgeschlossen.
Richtig also aufgeschlossen. Sagen, genau, richtig aufgeschlossen. Aber sagen wir es nochmal, zu was sind diese drei Energieträger oder energiereichen Stoffe? Also einmal haben wir Protein, wir haben Fett und wir haben Kohlenhydrate. Proteine sollten bei uns und beim Hund dazu verwendet werden, um den Zellaufbau und den Zellerhalt zu gewährleisten. Also das heißt, dann zu wenig an Proteinen, ob die jetzt aus der Pflanze kommen oder aus dem Fleisch, ist grundsätzlich egal. Aber die brauchen wir für das. Kohlenhydrate und Fette, die können wir für Energie verwenden. Die Kohlenhydrate, die kann der Körper sofort verwerten, die kann er sofort in Energie umwandeln. Bei Fett muss er nochmal umwandeln in die Zuckerbausteine, weil das ist ja Energie, ist ja Zucker immer, eine Zuckerverbindung, und die muss er umwandeln. Und wenn da zu viel Fett in der Ernährung drin ist, dann muss die Leber zu viel arbeiten, das, was der Joe gerade gesagt hat. Deshalb muss man sich immer vorstellen, für was will ich mit dem Hund machen? Will ich einen Muskelaufbau machen? Will ich einen Bodybuilder-Hund haben? Dann kann ich ihm natürlich von den Proteinen, dann sollte man aber auch mit dem ins Fitnessstudio gehen und kurz mal die Hanteln schwingen, dann reicht es nicht, nur spazieren gehen.
Und wundere dich nicht, wenn dein Hund mehr kann als du.
Dann sollte man aufpassen, genau. Wenn der mehr auf der Bank drückt, dann ist es natürlich auch wieder kontraproduktiv, aber Spaß beiseite, Kohlenhydrate sind dafür da, dass er seinen ganz normalen Energiehaushalt und Fette auch, aber das alles in einem Maß, wenn man es nicht verwerten kann, wenn es der Hund nicht verwerten kann, indem dass er hochsportlich unterwegs ist, da sollte man da auch vorsichtig sein.
Also gilt, würdest du sagen, für Hunde gilt das Gleiche wie für sportliche Menschen? Vor Marathon, vor der langen Fahrradtour machst du Pasta-Party und
lecker
zum Grillen ein.
Das richtig, ist, dann ist du isst nicht die Schnitzelparty oder die Barbecue-Party, ist nicht bei dem, es gibt den berühmten Trollinger Marathon, bei dem wird am Tag vorher nämlich eine Spätzles-Party gemacht.
Und interessant ist es auch immer, wenn wir dann in fremde Länder fahren, so südliche Länder, ja. Natürlich, ein Lammrücken ist auch dann in dem Moment dabei, ja. Jeder sagt, oh, wunderbar. Aber meistens ist es doch irgendwas, wo es mit Pasta ist, mit pflanzlichen Produkten, ja. Und dann kommt da noch Fisch dazu.
Natürlich, klar. Also alles in einem ausgewogenen Maß. Und deshalb sind alle diese, ich halte mich strikt nur an ein Lebensmittel, hat uns früher nicht gut getan, komme ich auf die Aussage von dem Oberbürgermeister, der genau das gemacht hat. Man hat in einem Mangel gelebt und man hat sich zu einseitig ernähren müssen. Man hatte es überhaupt nicht zur Verfügung. Und immer wenn die Vielfalt da war, wenn man sich vielfältig ernähren kann, ist der Mensch und auch der Hund hat um einiges gesünder gelebt. Das ist ja die Schlussfolgerung
daraus. Gilt denn, Gina, dann auch für den Hund nach 18 Uhr keine Carbs mehr, damit er nicht dick wird?
Das habe ich mir tatsächlich auch gerade gedacht. Das ist auch so ein Mythos, an den wir uns immer versuchen zu halten. Wir können aber, glaube ich, dieses Hungergefühl ein bisschen besser unterdrücken als der Hund. Also wenn euer Hund nachts oder abends dieses Schmatzen, diese Unruhe hat, gerne schlafen ist und einfach morgens komplett übersäuert ist, dann ist das nicht die richtige Diät für euren Hund. Dann gebt abends noch ein Bulli, ein bisschen was Gebackenes. Dann hat der Magen noch ein bisschen was zu tun, kriegt noch ein bisschen Ruhe und der Hund übersäuert nicht. Also für Hunde gilt das definitiv nicht.
Genau, das sollte, ganz wichtig, das gilt für Hunde nicht. Dieses ab 18 Uhr und genauso, was auch manche Tierärzte sagen, so, ich bin immer wieder erschrocken, wenn dann die Leute kommen und sagen, unser Tierarzt hat uns gesagt, pünktlich, der kriegt morgens Punkt um die Uhrzeit sein Futter, dann bekommt er abends Punkt um die Uhrzeit sein Futter, das muss genau eingehalten werden. Ja. Okay, der Hund stammt vom Mythos her vom Wolf ab. Der Wolf hat regelmäßig morgens um 8 Uhr und abends um 18 Uhr sein Futter bekommen. War doch so, Kai, oder?
Haben wir sowieso auch nicht. Also wir haben unser Leben, funktioniert auch nicht nach dem Plan. Also ich bewundere jeden, der es schafft, das zu tun, der sich sein Leben auf die Uhrzeit einrichten kann, aber in jedem Leben passiert irgendwas, dann ist es mal draußen ein bisschen schöner, dann hat man ein bisschen weniger über den Tag, dann ist es tagsüber zu heiß, man kann gar nicht essen, deshalb in den südlichen Ländern isst man ja auch erst abends. Warum? Weil es tagsüber viel zu heiß ist, dass man überhaupt was essen möchte. Ich würde da auch immer wieder zu Entspannung raten.
Aber es ist tatsächlich ein Thema, was wahnsinnig viele Hundebesitzer beschäftigt, gerade neue Hundebesitzer. Wenn du dann so alteingesessene Züchter hat, die sind noch manchmal tatsächlich Freund der einmal am Tag füttern Theorie. Da hatten wir letztens eine Kundin, die gemeint hat, was für ein Geschiss man um diese Fütterung macht. Der Hund kriegt einmal und dann ist gut. Also wir haben die zweimal am Tag Fütterung Variante und abends gab es noch einen Snack praktiziert. Ich denke mal, bei Welpen sollte man das noch ein bisschen mehr takten, 5 kleine Mahlzeiten am Tag.
Also wir wissen auch alle, also wenn man sich mit einer Mahlzeit am Tag den Magen vollschlägt, ist der Magen auch so voll. Das muss dann auch über die Zeit verarbeitet werden. Dann ist es doch eigentlich, kleinere Mahlzeiten gibt es auch, diesen Mythos. Aber dem Mythos könnte ich mich mehr verschreiben, dass man über den Tag verteilt ein paar kleine Mahlzeiten dem Hund gibt. Wir sind da ja 2 Mahlzeiten und dazwischen drin ein paar Snacks.
Genau, kommen wir zum Thema
Snacks. Aber nur gebackene.
Aber nur gebacken. Kommen wir zum Mythos Snacks. Ja, Snacks ist ja auch so richtig so ein unterschätztes Problem, würde ich mal sagen. Das Hüftgold des Menschen und das Hüftgold des Hundes. Ja, oder nicht? Es ist eine Währung, die auf jeden Fall einzahlt, die bleibt.
Natürlich.
Und sie ist hartnäckig wieder wegzukriegen. Das ist die einzige Währung, die richtig hartnäckig ist. Ne? Im Gegensatz.
1 minute on the lips, a lifetime on the hips.
Ja, siehst du, da haben wir schon, da kommt das Angelsächsische dabei.
Nicht ohne Grund schreibt man ja im Moment auf die Etiketten der Snacks. Also wir sind auch dabei, nach und nach die Etiketten anzupassen. Die Snackration bitte von der Hauptfuttermenge abziehen. Eigentlich was ganz Normales, aber wir dürfen das nicht unterschätzen. Der Hund frisst das, was wir ihm geben. Und mal hier und mal da. Hier unser Büro-Chihuahua mit 5 Kilo, der kriegt ganz genau abgemessen, was da an Snacks zusätzlich reinfliegt. Weil es ja sowieso nur 100 Gramm am Tag. Dann hast du da noch einen Snack. Da 2 Gramm, da 5 Gramm, das läppert sich dann schon.
Und anscheinend die Leberwurststulle und die Käsestulle, die morgens und abends gegeben wird, die müssen wir auch noch abziehen. Und je nachdem, also, wie bockig das Tier ist, nein, das war jetzt gemein, aber jetzt haben wir auch noch die Trainingseinheit. Ja, jetzt geht er meinetwegen dann noch 5-mal die Woche noch zum Training. Und da ist er dann eine Stunde oder so auf dem Platz, da kriegt er auch noch was zu essen.
Ja, und dann gibt es auch wieder diese Hunde, die wie beim Menschen auch, manche können eine Tafel Schokolade essen, ohne dass was passiert. Ich kann ein Steak essen, ohne dass was passiert, aber die Tafel Schokolade sollte ich jetzt nicht so essen. Da muss man seinen Hund auch ein bisschen beobachten. Manche können das, weil sie einfach mehr bewegen, weil sie es besser verstoffwechseln, vertragen sie es mehr, dass man da ein bisschen mehr Snacks geben kann. Unser Büro-Chihuahua, der hat das nicht so gut vertragen, dass er von jedem irgendwie was bekommen hat, weil er so süß geguckt hat. Deshalb muss man bei dem mehr drauf achten. Die Zoe dagegen, das ist das Gemeine, der nächste Hund, der dazwischen drin rumrennt, die rank und schlank ist und wo immer was abfallen kann, die gar kein Problem
man
hat.
Man sieht sie übrigens ganz auch gemein. Ne? Man sieht sie auf Instagram, wo ihr sie über euren Hof jagt, einem Snack hinterher.
Genau.
Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich, das ist Tierschutzwidrigkeit. Das geht.
Ja.
Leute, guckt euch das an, bewertet das bitte mal auf dem Bube-Kanal, ne, Instagram, und sucht euch das raus, wo die Zoe über den Hof gezogen wird und, nee, nicht gezogen, aber sie muss hinter ihrem
Futter. Mit Leckerlis.
Also unfassbar.
Genau. Wer schon länger nicht mehr bei uns auf Social Media war, seit Januar haben wir Verstärkung in unserem Team und es sind wirklich super lustige, informative Reels, Videos entstanden, tolle Berichte, die wir geschrieben haben. Also auf Social Media passiert gerade so einiges. Und wer regelmäßig von uns informiert werden möchte, wir haben auch einen Newsletter, den wir in, ja, keinen aufdringlichen Dosen verschicken, höchstens einmal die Woche. Aber wer informiert bleiben möchte, wer wissen möchte, wann unser Sommerfest stattfindet dieses Jahr bei uns am Tag der offenen Tür, einfach mal Social Media gucken, den Newsletter abonnieren und empfiehlt uns fleißig weiter, teilt den Podcast mit euren Freunden. Wir haben letzte Woche waren wir auf Platz 40. Der Haustier-Podcast. Sensationell.
Ja, und es wird sich aber nach oben gearbeitet. Nur mal eben so zur Information, ja?
Auf jeden Fall. Aber wir müssen.
Die 40 ist nicht gemeißelt, das muss ich dazu sagen. Das ist etwas, was immer sehr stark schwankt. Mal kann man plötzlich auf Platz 10 sein, dann ist man plötzlich auf 100. Am nächsten Tag ist man bei 25, den Tag drauf bei 75. Also das ist ein sehr schwankendes System.
Ja, und wir können auch nicht mit den ganzen Erziehungspodcasts konkurrieren, aber im Ernährungsbereich sind wir wirklich ganz weit vorne. Freut uns riesig.
Genau. Und dann nehmen wir als last but not least, das Thema Clean Eating. Clean Eating, was steckt dahinter?
Ganz spannendes Thema.
Eat real food. Ist das doch wieder raw?
Nein, es ist nicht raw, sondern
theoretisch
wenig verarbeitet.
Genau, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist Clean Eating, raw übersetzt.
Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Nein.
Okay, ja, theoretisch ist damit alles gesagt. Wenn du nicht mehr nachvollziehen kannst, wie etwas hergestellt wurde, wenn du die Zutatenliste ohne Chemiestudium nicht mehr verstehst. Wobei, da hatten wir auch heute auf Social Media einen Kommentar. Ja, aber warum denn dann Zusatzstoffe? Haben wir dann auch geschrieben, naja, um ein Alleinfutter auf den Markt bringen zu dürfen, musst du halt einfach Vitamine und Spurenelemente zusetzen, sonst wäre es lediglich ein Ergänzungsfuttermittel. Da sind wir rechtlich drauf angewiesen. Aber die Zutatenliste in unserem gebackenen Futter, die kann jeder verstehen. Die einzelnen Komponenten kann man sich kaufen. Kräuter, Gemüse, Fleisch, Getreide, Kartoffeln. Stellt einen Teig her, schneidet den zu, formt den und backt ihn. Das ist eine nachvollziehbare Herstellungsweise und letztendlich darum geht's. Clean Eating, kannst es noch weiter denken, ich besorge mir meine Rohstoffe da, wo ich den Bauern kenne, ich kenne den Metzger und den Schlachter persönlich. Je mehr ich von meiner Nahrung, die ich final herstelle, weiß, umso cleaner ist das Gericht.
So genau, also die
Trend, das ist kein Trend, das ist ein sehr vernünftiger Trend.
Ein sehr vernünftiger Trend, der wieder mit dem Slow Food genauso zu tun hat. Deshalb glaube ich, dass wir das Slow Food für den Hund sein müssten. Da müssten wir schon lange diese Plakette hier im Haus haben. Aber was wir noch zu dem, warum habt ihr Vitamine zugesetzt, muss man immer dazu sagen, dass wir eine Vitaminisierung über, bei uns sind es 18 Monate, garantieren müssen. Und das geht auf natürliche, mit den natürlich enthaltenen Vitaminen nicht ganz. Wenn man das nachkocht, hat man die Vitamine in den frischen Nahrungsmitteln, die man gerade kocht, natürlich in natürlicher Weise drin. Deshalb muss man das nicht zusetzen. Und das ist auch noch ein Punkt, wo wir vom Gesetzgeber verpflichtet sind, die nachzuweisen über die ganze Zeit, sodass noch nach 18 Monaten immer noch die Vitamine drin sind. Und die sind in den natürlichen Dosen dann nicht mehr drin. Man hat doch auch definitiv nicht eine Vitaminisierung, wenn man sich frisch was kocht. Da hat man alle Nährstoffe noch frisch erhalten. Aber wenn man, je länger man das aufhebt und je länger man das einlagert, umso mehr verlieren auch die Früchte, wenn man Früchte früher eingedünstet hat in die guten alten Weggläser, dann hat man auch im Frühjahr nicht mehr die volle Dosis der Vitamine gehabt. Und das ist das Einzige, warum das zugesetzt ist. Das ist der Hintergrund.
Also kannst du sagen, man sollte essen, so natürlich wie möglich, so verarbeitet wie möglich.
Genau, so stark verarbeitet wie nötig.
Genau. So stark verarbeitet wie nötig. Okay, ja, das lassen wir so stehen. Das
ist, aber man kann grundsätzlich frisch, man kann grundsätzlich frisch unser Futter genauso nach der Zutatenliste nachbacken. Man wird das genauso, man wird genau die gleichen Nährstoffe drin haben, wenn man das frisch backt für seinen Hund.
Ich meine, du musst es ja mal andersrum sehen. Ne? Das ist ja auch diese Aufforderung, eat real food. Dazu gehört ja nun mal auch tatsächlich einfach die Backwaren. Die gehören einfach dazu. Auch im menschlichen Bereich. Fall. Definitiv. Ja, ich werde, auch wenn ich jetzt mal in die ganzen Ernährungsgrundlagen reingehe, die ich auch im Humanbereich gelernt habe, ist natürlich das Brot ein wichtiges Lebensmittel. Ja, oder halt auch die Cerealien, die dann dementsprechend Haferflocken sind, ja, und die aus Hafer und Gerste und alles, was da sonst noch ist, verwendet wird. Das sind ja alles Dinge, das sind Grundnährstoffe. Und von daher ist das Backverfahren eigentlich von jeher eins der natürlichsten Umsetzungen gewesen, um Nährstoffe zusammenzubringen.
Also mir wurde mal gesagt,
der Mensch hat Auflage, doch, ne? Das ist genau, ja, von, also wir haben ja letztes Mal gehabt, ne? Der Bulli, vom Bulli allein kann der Hund nicht leben.
Genau. Also ich gehe noch mal einen Schritt weiter zurück, wenn mir dann gesagt wurde, schon mal von jemand, der Mensch hat länger von Früchten und von ja, als Steinzeitdiät gelebt, wie mit der Diät, die wir uns heute mit gekochtem und auf dem Feld gewachsene Früchte. Da kann ich nur dagegen halten. Der Entwicklungsschritt vom Menschen ist aber in 100.000 Jahren, wo er so sich ernährt hat, hat er aus einem Stein einen besser gemacht. In den letzten 7.000 Jahren, wo wir Ackerbau und wo wir uns über gekochtes und gebackenes ernährt haben wir es geschafft, Kohlenhydrate und die gut aufgeschlossen und sauber verarbeitet, haben wir es geschafft, aus diesem Steinwerkzeug jetzt Computer und alles. Wir haben eine ganze Industrie damit geschaffen. Also in den 7.000 Jahren hat der Entwicklungsschritt vom Mensch doch eine Fahrt aufgenommen, die er vorher in 100.000 Jahren nicht geschafft hat. Und das kann er nur, wenn er ausreichend sich, auch das Gehirn ausreichend sich mit Nährstoffen versorgt, und das sind Kohlenhydrate, weil Zucker ist ein etwas, das man, dass das Gehirn für Denkleistungen auf jeden Fall braucht, kann ich auch nochmal dieses Ding bringen. Keiner wird in einer Prüfung ein Schnitzelbrötchen essen, sondern jeder wird sich an Dextroenergien reinziehen, damit seine Denkleistung erhalten bleibt bei einer langen Prüfung. Also das muss man immer bedenken, wie weit, dass wir uns entwickelt haben in den letzten 7000 Jahren im Gegensatz zu der ganzen Vorzeit. Ob das jetzt für die Natur gut war, das lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Ganz genau.
Ob das wirklich das Beste war. Aber daran kann man sehen, wie das Backen und das Kochen, was für einen immensen Impact das auf unsere ganze Entwicklung des Menschen gemacht hat.
Damit sind wir heute für heute erst schon mal durch.
Ja, würde ich sagen.
Ja, wir haben noch mehr Mythen.
Und es sind wieder Mythen übrig geblieben, die wir
Mythen übrig
in einer nächsten Folge verarbeiten.
Genau, richtig.
Wenn ihr noch Mythen habt, schickt sie uns.
Ja, was das ist auf jeden Fall. Genau. Welche Mythen habt ihr so, die euch im Kopf rumschwirren? Ja, ein Mythos, der immer wieder genannt wird. Was wird dann? Ein Hund muss das und es muss das gemacht werden. Her damit. Wir wollen uns gerne darüber mit euch austauschen.
Genau.
Schreibt an podcast@bubeck-petfood.de und her damit.
Ruft an. Gina ist am Telefon.
Ja, genau. Ruft an.
Ruft uns an.
Ruft uns an. Herzlichen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck. Dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.